Mein Name ist Duri Bonin, ich bin hier mit dem Gregi Münch. Wir sind auf dem Weg als Anwältinnen und in der Reihe StPO Artikel für Artikel. Wir machen jetzt aber einen Ausflug ins StGB. Es geht um die Strafbarkeitsrisiken der Verteidigung. Man ist ja hier in einem Graubereich zwischen der Aufgabe, bestmöglich zu verteidigen und durch das auch die Grenzen von einer zulässigen Verteidigung auszuschöpfen und den Bestimmungen im StGB, wo gewisse Verhaltensweisen unter Verbot stellen.
Guten Morgen, Duri. Du, einfach noch kurz zur Erklärung. Der Podcast heisst nicht «Auf dem Weg als Anwältinnen», sondern heutzutage sagt man «Auf dem Weg als Anwältin». Eine kleine Kunstpause dazwischen. Ich war diese Woche am Bezirksgericht Dietikon und dann völlig eine neue Situation. Ich bin dort draussen am Warten mit dem Klient und dem Protokollführerin und Auditorin. Ich bin nicht sicher, wer ist. Gehen rein und nachher kommt noch ein jüngerer Herr, schreitet dort hin, super angezogen, keine Krawatte. Ich denke, das kann ja kaum der Richter sein. Kommen wir rein, tatsächlich der Richter. Wir nehmen ja keinen Namen, aber das ist der Richter K. Und also der erste Richter in der Verhandlung, den ich gesehen habe, ohne Krawatte. Und ich fast verstickt, weil wieder mal das Hemd schon wieder zu klein ist. Und er völlig locker, ohne Krawatte dort war. Er hat die Verhandlung tiptop geführt, sehr erfrischend war. Ein guter Drive, also muss man sich merken.
Also an deiner Begeisterung schliesse ich, es hat einen Freispruch.
Ich bin vielleicht ein bisschen biased dort durch, aber ich denke, ich hätte sonst das ähnlich ausgeführt. Du hast doch mal so ein Erlebnis gehabt ohne Krawatte, gell?
Aber oder, ich?
Ja. Bist du mal ohne, gehst du ohne Krawatte an die Hauptverhandlung?
Nein, es ist ein ZMG.
Aber zuerst mal, gehst du ohne?
Habe noch nie gemacht.
Ich auch nicht, nein.
Ich war an einer HV mit weißen Sneakers. Weißes Hemd, blau-weisse Krawatte, blauer Anzug, weißes Pochettli und weiße Schuhe. Und dann hat der Staatsanwalt noch hinten rum ganz böse geredet. Glaube ich gar nicht. Bonin, in Sneakers vor Gericht. Also wenn das dann Kriterien sind, die also, auf Qualität schlagen.
Ja. Beim ZMG bin ich eigentlich nie mit Krawatte.
Nein, ich auch nicht. Ja. Eben, dort hatte ich mal das Erlebnis, dass ich gekommen bin. Dann, wer sind Sie? Ich bin Anwalt. Was? Sie sind Anwalt? Ohne Krawatte und unrasiert.
Ja, das sind alte Zeiten, oder? Das ist in den Anfängen.
Wahrscheinlich bin ich noch vor dir aufgetreten.
Hast du es sicher schon zwei, drei Mal in einem Podcast erzählt, ja, während älter.
Das ist auch meine Lieblingsgeschichte.
Also, ein schwieriges Thema.
Wir haben ja vor allem noch mal eingehen. Wir haben ja schon mal einen Podcast über das Thema gemacht. Und wir haben vor allem noch mal den Wohlersaufsatz zur legalen Begünstigung, wie ihr es betitelt, anschauen. Sind rechtliche Auskünfte erlaubt?
Also im Rahmen von einer Beratung? Vom
ja, ja, natürlich.
Ja, ja natürlich. Aber gut, aber dafür das braucht man den Wohlers nicht.
Nein.
Ja, ich weiss, was du meinst. Das ist ja oft so, man tut natürlich unter rechtlicher Auskunft bzw. unter umfassender Beratung gehört natürlich auch dazu, den weiteren Gang des Verfahrens zu beschreiben, was alles kann passieren, was sind die Möglichkeiten von der Staatsanwaltschaft, drohen möglicherweise Zwangsmassnahmen und so eine umfassende Aufklärung ist sogar Pflicht. Du meinst, dass dann, der Klient oder die Klientin etwas daraus zieht, Schlussfolgerungen zieht und sich auf das aber selber begünstigt, aufgrund von dem Ratschlag, von diesen rechtlichen Beratungen?
Ja, also genau, also wir sind uns ja einig. Aufklärung über Rechtslage ist Pflicht. Dass er einen Anspruch hat, dass man informiert, was in den Akten steht, ist auch klar.
Also auch über die Sachlage.
Genau. Also das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Und dass man natürlich über seine Rechte aufklärt, wie ein Schweigerecht, wie eine Straflosigkeit von einer Flucht, auch die Möglichkeit, dass er straflos lügen kann. Also das ist ja auch Teil von der Aufklärung.
Also über das Verfahrensrecht und Pflichten muss man sicher umfassend aufklären. Genau.
Und dann gehört sie auch dazu, und das ist jetzt das, was du am Schluss angesprochen hast, dass man allenfalls mögliche weitere Ermittlungsmaßnahmen mit ihm diskutiert und ihm erklärt, dass das passieren kann. Wie sagen wir eine Hausdurchsuchung?
Die Frage, die kommen die eigentlich immer. Das ist eine Standardfrage von der Klientinnen und der Klienten.
Oder, und ich glaube, das Problem von TETA, wenn es eben nicht mehr eine Aufklärung ist, sondern wenn man dann einen Rat gibt, wie flüchtet sie? Also das geht ja dann nicht mehr.
Genau, du kannst natürlich nicht sagen, suchen Sie das Weite, sondern du kannst sagen, was die Konsequenzen sind, wenn man untertauchen würde. Wenn einem so Fragen gestellt werden, also ich meine, das Untertauchen und das Flüchten ist ja sowieso in der Realität eine absurde Annahme. Die allerwenigsten Leute flüchten und verlassen ihr Umfeld. Also der Leidensdruck ist in der kürzesten Zeit zu gross. Und eigentlich in der Regel kann man auch dann auf so eine Frage oder auf so eine Erkundigung eigentlich auch noch ausführen. Schauen Sie, in der Regel verschlechtern Sie Ihre Position massiv mit der Flucht. Da kann man dann besser Fluchtgefahr begründen. Es ist kein Leben auf der Flucht etc. Also ich denke, oft werden Sie eben auch fast ein bisschen das hören. Oder? Das gehört genauso zu unserer Beratung, eine realistische Einschätzung darüber machen, was mögliche selbstbegünstigende Handlungen könnte auslösen. Nämlich sehr oft eben natürlich zum Nachteil dann.
Ja, ich sehe,
von der betroffenen Person.
Also ich sehe das genau gleich. Also ich habe jetzt in 18 Jahren Berufserfahrung kein einziges Mal gehabt, wo jemand wirklich geflüchtet ist.
Genau,
also das ist völlig, eigentlich. Das ist völlig überbewertet als Haftgrund.
Sowieso, das ist schon ein anderes dunkles Thema.
Jetzt triffst du Vorkehrungen in deinen Gesprächen, dass du dich selber nicht einem Strafbarkeitsrisiko aussetzt. Also dass du später kannst beweisen, dass du eben nur eine Auskunft erteilt hast und nicht einen Rat.
Nein.
Also ich nehme an, du machst auch Gesprächsnotizen?
Du, also so allgemein nicht. Klar gibt es Situationen, wo man sich für sich selber vielleicht eine interne Aktennotiz macht. Für später, aber auch zwecks Erinnerung. Genau. Oder E-Mail an mein zukünftigen Ich oder so, um sich etwas zu erinnern.
Was ist das? E-Mail an dein zukünftigen
Ich? Future Me, ja, dass man einfach etwas, jetzt, wenn man den Gedanken gerade hat, an sich selber ein E-Mail schickt, und dann kann man das nachher ablegen und sagen, ah, dort habe ich doch einmal einen Gedanken gehabt oder einen Input.
Also ich mache eigentlich von jeder Sitzung quasi ein Protokoll oder ein Protokoll.
Mache ich jetzt nicht so beflissentlich wie du. Ja.
Okay.
Ja. Du, aber eben so Situationen sind ja wirklich, wirklich selten, dass man das Gefühl hat. Also ich habe sehr selten das Gefühl, es ist jetzt ein Punkt, wo man sich absichern muss. Klar, es gibt vielleicht einmal ein unaufgefordertes Telefonat von jemandem, wo man zuerst gar nicht checkt, und wenn es geht, und dann nimmt man es vielleicht entgegen. Und dann macht man natürlich sofort, dann macht man natürlich immer eine Telefonnotiz, um das festzuhalten, wie man dort reagiert hat.
Machen wir noch schnell die Information über den Inhalt der Akten. Wir haben es oben schon kurz angesprochen.
Genau, also ich meine, in der Regel stelle ich die Akten mit einem Download-Link am Klient zur Verfügung stellen. Alles, was ich weiss, darf und muss auch der Klient wissen. Es hat ja teilweise mal so versucht, dass man da Restriktionen erlässt, dass man sie Dritten nicht bekannt geben darf, aber der Klient zählt sicher nicht als Dritter. Das wäre ja gar nicht zulässig, dass man Restriktionen macht, dass man gewisse Inhaltsfakten hat, die man dem Klient nicht mitteilen dürfte. Dann kann man sein Mandat gar nicht ausführen.
Ja, auf jeden Fall. Und was man einfach nicht machen kann, sind die Originalakten im Aushändigen.
Ja, das könnte man jetzt nie
sehen. Ja, nein, ich könnte man
nicht. Originalakten würde ich so schnell wie möglich wieder weg haben.
Genau. Du hast es auch schon angesprochen. Also, wenn, es hat so einen Moment gegeben, wo es dann so Verbot für Informationsweitergabe selbst an Klienten verfügt haben. Sind wir uns einig, ist nicht zulässig.
Ja, ich kann es nur hören sagen, ich habe es selber noch nicht erlebt. Ich habe ab und zu dann noch die Auflage, man darf es nicht eine dritte weitergeben, explizit. Irgendwie 292 StGB bewährt. Aber dritte sind sicher nicht eigene
Klienten. Ja, ja, nein, ich habe es schon als eigener Klient. Nein,
das hast du mir mal erzählt, ja.
Und, also, ich meine, es ist klar, der Staatsanwalt kann die Akteneinsicht beschneiden. Und ich meine, da bin ich der Meinung, das liegt dann bei ihm. Und er kann dann da nicht das quasi überschieben. Also, es besteht kein Spielraum für so ein Verbot.
Ja genau, was ist denn, wenn mal etwas versehentlich in die Akte kommt und nicht in die Akte sind? Interne Papier, wo du siehst, über die berühmte Anklagethese, die sie gerne erheben, oder interne Memos und so.
Also ich bin ganz klar, wir haben eine Unterrichtungsverpflichtung am Klient gegenüber.
Denke ich mir auch, ja.
Also die Informationskette hat der Staatsanwalt zu unterbrechen und nicht mir.
Ja, ich habe das mal gehört, selber nicht erlebt, dass am Tag vor dem PIK-Einsatz ist ein Kollege kontaktiert worden und gesagt, hey, am nächsten Tag hat man den und den Einsatz. Weißt du, was man gerade für eine Hausversorgung, für eine Aktion hat man müssen planen. Man möchte sie gerne beiziehen als BG-Anwalt vom XY und hat den Namen von dieser Person schon genannt.
Ah, okay.
Was machst du denn? Hast du noch kein Mandatsverhältnis? Aber ist es vielleicht so Geschäftsführung ohne Auftrag? Bist du bereits verpflichtet, eine Mitteilung zu machen aus Interessenswahrung? Das ist eine saublöde Situation. Ich weiß gar nicht, was dort gemacht worden ist, aber das sollte man natürlich als Polizist auf keinen Fall machen. Also Leben Amtsgeheimnis noch Schuss bringt man jemanden völlig in Zugzwang.
Ja, ich finde es auch noch schwierig als Verteidiger, weil du wirst so quasi wie ins Boot geholt.
Für Komplizenschaft.
Ja, ja, eine Art Komplizenschaft.
Also eigentlich müsste ich sagen, ich kann das, seit ich den Namen weiss, kann ich das Mandat nicht führen, oder? es ist noch kein Klientenverhältnis zustande, aber ich kann auch nicht informieren, ich muss ablehnen. Das ist mal die richtige Reaktion.
Also ich finde, so eine Informationsdivergenz zwischen der Verteidigung und dem Klient, ich meine, das widerspricht ja eigentlich der Beistandsfunktion. Also eigentlich ist es ja unsere Pflicht, ihn zu informieren, was wir wissen.
Ja, da haben wir absolute Einigkeit.
Ja. Also könnten wir als Verteidiger bewusst Beweismittel vorlegen, wo wir wissen, dass sie falsch sind?
Du meinst jetzt nicht eine Einlassung vom Klienten Aussagen?
Nein, ein Beweismittel.
Haben wir das jetzt letztes Mal schon andiskutiert?
Mal.
Ja, ich verweise auf das bisher Gesagte.
Also um es vielleicht zusammenfassen, solange es für uns zweifelhaft ist, ob es falsch ist oder nicht, bin ich der Meinung, wir müssen es einbringen. Also es kann nicht strafbar sein für uns. Und eine bewusste Lüge ist wahrscheinlich zulässig, aber wahrscheinlich ist es dann meistens einfach nicht gescheit, das so zu machen.
Also wenn du als Anwalt ganz genau weißt, das Dokument ist gefälscht, der Klient fordert, es ist entlastend, der Klient fordert dich auf, es einzureichen. Meinst du die Situation?
Ja.
Ja, also eben, wenn ich dann wohl das richtig verstanden habe, sollte es selbst dann möglich sein, weil sonst würde man ja verraten, sonst würde man eigentlich Selbstbegünstigungsprivileg oder die straflose Selbstbegünstigung würde dabei ausgehöhlt werden, wenn er es selber eingibt, entlarvt er sich.
Ja, eben.
Aber sehr ein sehr schwieriges Thema, also dass man zum ersten Mal in so eine Situation kommt und das tatsächlich eingeben will, muss man also ziemlich parat sein, als Anwältin oder als Anwalt,
um das wirklich gut machen. Es ist eben auch meistens, erstens, warum sollst du das sicher wissen, und zweitens ist es dann meistens taktisch einfach auch nicht gescheit.
Ganz
wir
genau.
Haben ja letztes Mal schon den Fall
dazu. Und man weiss wirklich nie ganz genau, ob das, was dir die Klientin oder der Klient erzählt,
wirklich ist, was passiert ist. Ja. Was man auch noch davon unterscheiden muss, die bewusste Lüge und einfach prozessual fehlerhafte Würdigung. Also wir als Verteidiger können ja sagen, ein bestimmtes Beweismittel ist nicht geeignet, um den Tatnachweis zu bringen. Auch wenn man vielleicht im Hintergrund etwas anderes denkt. Das ist ja dann nicht eine Lüge, das ist ja dann einfach ein Ringen um eine Wahrheit, um eine Wirklichkeit.
Ja, das ist eine reine Beweiswürdigung und da bist du komplett im Interesse des Klienten verpflichtet. Das Beweismittel ist ja in die Akte gekommen, dann tut man es würdigen.
Eben, und das bleibt ja eigentlich, das ist ja die Aufgabe vom Gericht, dann die eigentliche Würdigung vorzunehmen.
Ja.
Du, Gregi, wir sind schon wieder auf eine Viertelstunde und ich bin meinen ersten Tag zurück aus der Ferien. Ich wäre froh, wenn wir nächstes Mal weitermachen könnten.
Gut.